Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Tele Blocher. Lassen wir mal die aktuelle Politik weg. Ein Thema, das wir schon lange wollen diskutieren. Friedrich Dürrematt, 100. Geburtstag. Was haben Sie für eine Beziehung zu ihm?
Ja, also, ich muss also sagen, ich bin kein Literaturkritiker und kein grosses Genie in dem. Ich habe einfach Dürrematt gelesen. Und ich finde, Dürrematt ist ganz ein grosser Schriftsteller. Jetzt nicht. Ich kann nichts fachlich sagen, das weiss ich nicht. Aber das sind natürlich gigantische Sachen, die Dürrematt geschrieben hat. Am Anfang zu meiner Jugendzeit habe ich da seine Schauspiel, die Physiker und so weiter gesehen. Bin auch zwei, dreimal gegangen, immer wieder anschauen.
Das Schauspielhaus, oder?
Schauspielhaus, ja. Sehr gute Aufführungen gesehen. Und dann habe ich Dürrematt gelesen. Und als ich älter geworden bin und in führenden Positionen war, habe ich es noch lieber gelesen. Weil der hatte so ein tiefgründiges Menschenverständnis. Und zwar nicht einer, der den Menschen jubelt, sondern ja, aus tiefgründig Böse aufzeigt, aber nicht im moralisierenden Sinn, sondern einfach, das ist ein Teil von der Wirklichkeit. Mein Haupterlebnis hatte ich, als ich Bundesrat geworden bin. Da habe ich mich gezwungen, das Justiz- und Polizeidepartement zu übernehmen.
Das war wirklich ein Zwang, oder?
Ja, natürlich, ja.
Gut, das ist aber naheliegend, Sie sind ja Jurist und...
Ja, natürlich, hat der Merz auch gesagt, er versteht nichts von dem. Und ich hätte lieber die Finanzen gehabt, also von meinem Beruf her als Unternehmer, habe ich gefunden, das wäre noch etwas, wo man noch etwas könnte gestalten, oder? Gut. Und dann habe ich vom Dürrematt das Büchlein gelesen, die Justiz. Das hat mir sehr viel geholfen. Also nur zum einen Satz sagen, was da drin steht, nicht mehr. Da sitzen ein Haufen Leute in der Wirtschaft beieinander, lesen zum Mittag.
Das wäre heute gar nicht mehr möglich. Ja.
Also hat es auch keine Corona-Zeit gegeben. Dann würde der Dürrematt wahrscheinlich auch noch etwas schreiben über die Zeit. Aber item. Hocken beieinander, friedlich beim Essen.
Also ist Kronenhalle in Zürich, glaube ich sogar.
Ja.
Nimmt
man an, aber es ist nicht genannt, mit Absicht nicht genannt, spielt auch keine Rolle, wo es ist. Kommt einer zur Tür rein. Jeder sieht, der hier kommt, läuft zu einem Mann und verschüsst ihn. Und geht wieder weg. Jeder da drinnen hat gewusst, wer wenn verschossen hat. Und nachher, am anderen Tag, hat eine Zeitung, eine Boulevardzeitung, kann man sagen, ja, das ist der Blick, das ist ja gleich, Willi, hat dann gesagt, alle sagen, es sei der gsi. Dabei, das stimme gar nicht. Das sei nicht der gsi, es sei ganz ein anderer gsi. Die gleichen, dann hat nur und so weiter. Dann hat es eine Reaktion gegeben und plötzlich haben alle gesagt, das ist es. Auch die, die alle dort reingeguckt sind, haben gesagt, es ist ganz ein anderer, als der, was wirklich sie ist. Und das habe ich nachher im Bundesrat so manchmal erlebt, an Sitzungen, wo wir dabei gewesen sind, hat nachher eine Boulevardzeitung etwas Gegenteiles geschrieben und in der Sitzung darauf hat die Bundeskanzlerin gesagt, jetzt müssen wir reagieren. Dann habe ich gesagt, wir müssen ja nicht reagieren. Wir wissen ja, was es war. Wir haben ja unsere Sache gesagt. Ja, mal, aber das wird erwartet von dieser Zeitung. Dennoch. Also da hat der Dürrematt natürlich weit gesehen. Und ein zweites Erlebnis habe ich mit dem Dürrematt gehabt, das ich nie verstanden habe.
Haben Sie den mal getroffen, oder?
Nein. Und aber der Dürrematt hat ja die Rede gehabt.
Die berühmte
Rede, man sagt, über die Schweiz, oder? Ja. Wo der Ring kam, der Havel kam. Und dann hat er geschildert von einer griechischen Figur, sage ich jetzt, ich muss immer aufpassen, wenn man griechische Namen nennt, oder? Der schweizerische Laie weiss nicht, wer da ist, aber es spielt auch keine Rolle. Macht eine Fahrt durch die Welt durch. Und trifft eigentlich jedes Land. Und beschreibt, wie die Länder aussehen. Vor allem beschreibt er die Schweiz. Und zwar natürlich das Negative. Ja, ja, der Schweiz ist es so und so und auch der Schweiz, das ist ein Gefängnis, wo sich, und zwar sind die Gefangenen und Gefängniswärter die gleichen. Sie sind eingeschlossen, sie geben sich Regeln, oder? Und dann ist das ein Riesenmeiss gewesen. Die Linke haben Freude gehabt, dass einer die Schweizer so macht, wie immer, wenn einer die Schweizer so macht, haben sie Freude. Und die Bürgerlichen haben gesagt, das ist also das Hand von dem Dings da. Jetzt kommt der Havel, und der Havel ist gekommen, weil er die Schweiz als Musterland anschaut. Und jetzt macht er die noch zur Sau. Die haben die Rede gar nicht fertig gelassen. Am Schluss sagt nämlich der, wo die Welt beschrieben hat, wenn ich könnte entscheiden, in welchem Land, wo ich wohnen will, das beste Land wäre die Schweiz. Mit dem hat natürlich der Dürermatt gerechnet, dass es so rauskommt. Mhm. Das war ja immer so ein Spitzbub, der ihnen da gelacht hat, dass man falsch versteht. Und hat wollte sagen, jedes Land ist eigentlich ein Gefängnis. Man kann auch Glück sein, wenn die Gefangenen und Gefängniswärter die gleichen sind.
Also kann man hören, jedes Land ist eine Diktatur.
Ja.
Jedes Land ist eine Diktatur, ja, wenn man die letzte Sendung anschaut.
Ja, ja, ja. Die Direktdemokratie noch am wenigsten. Aber das gilt natürlich auch regeln. Das Individuum wird eingeschränkt. Und darum ist es so wichtig, dass wir eine liberale Verfassung haben und alles. Aber der letzte Satz ist völlig untergegangen. Mhm. Und ich habe alleine immer den letzten Satz gesehen und gesagt, er hat recht, er hat recht. Aber ja, wenn dann alle das Gegenteil sagen, sagt man, ja, habe ich eigentlich gleich nicht recht, oder?
Ja, wie der Justiz, oder?
Ja, genau gleich. Ja.
Ist ja die grosse Glaubensfrage, Frisch oder Dürermatt?
Also ich glaube, der Dürermatt wird überleben.
Ja.
Frisch weniger, also ich will es nicht. Und nicht sagen, der Frisch ist nichts, aber die Größe und die Weite, wo der Dürermatt hat, die hat der Frisch nicht, oder?
Ja, von den Neuen lesen Sie, glaube ich, viel Hürlimann, oder? Wo Sie persönlich kennen.
Ja, das ist wieder ganz anders. Das ist sehr, sehr. Von dem habe ich alles gelesen. Ja. Also, gerade sein neuestes Buch wieder, das ist ja ein Haufen aus dem Leben, auch wo schon in Büchern beschrieben ist, zum Teil auch ein bisschen anders. Aber ist immer sehr gut durchdenkt und ist also, kann ich sehr empfehlen. Aber das letzte Buch, also heisst das zweitletzte, ist es, wo er über seine Krankheit schreibt, die ist dann schon sehr schwer zum Verstehen, sehr philosophisch. Und, aber man kann es also auch als Laie lesen.
Also, haben wir über die Schweizer Literatur das einmal thematisiert, grosses Thema gewesen, noch vor Weihnachten. Gehen wir zurück in die Realität. Die Pandemie ist immer noch, jetzt gibt es ja eigentlich einen Schuldigen, in Anführungszeichen, das ist China. Aber China ist ja gleichzeitig der Gewinner der ganzen Geschichte. Haben wir den
ja, gut. Wer ist schuld an einer Pandemie? In China ist zuerst der Virus entdeckt worden.
Glauben Sie auf dem Markt oder in dieser Forschungszentrum?
Ja, da weiss ich selber auch nicht. Ich glaube, eher der ist entstanden wie die anderen Viren ja auch. Ich weiss nicht, welcher Virus ist in einem Labor entstanden und hat man auf die Welt rausgelassen. Aber also, theoretisch ist es möglich, dass das entwickelt worden ist und dort durch einen Unglücksfall oder so. Ich glaube nicht, dass die extra gesetzt sind, dass ihre Bevölkerung so krank wird. Also das glaube ich jetzt nicht.
Aber das entwickeln ist, oder? Das ist natürlich ein Fehler.
Das wird da jetzt untersucht nach Strich und Faden. Jetzt hat es ja die Weltgesundheitsorganisation
ändert auch nichts am
untersucht. Ja, da wollte jetzt auch sagen, also für uns ändert sich jetzt da ja nicht, woher das er kommt. Aber was China natürlich gemacht hat, das ist jetzt der Vorteil von der Natur, von der Diktatur, die besteht. Oder die Diktatur hat natürlich in den Notsituationen den Vorteil, dass sie alle Instrumente hat zum Handeln. Die sagt niemand, der die Handels- und Gewerbefreiheit eingeschränkt, weil die gibt's gar nicht in dem Sinn, wie wir die haben. Und die haben sehr strikt gehandelt und das können Chinesen für Millionen von Leuten sofort eine Regelung treffen, die eingehalten wird. Was immer gesehen, das ist ein Land mit ungefähr 1,3 Milliarden Einwohnern. Ich weiss gar nicht, wie man so ein Land zentral kann steuern kann. 60 verschiedene Sprachen und so. Aber die greifen durch. Selbstverständlich sofort Masken. Und dann ganz strikte, oder? Die Abständregelung. Also, man hätte es eigentlich nur können ablesen, weil sie sind ja ein bisschen voraus gewesen. Und, wir haben ja immer, also früher schon, in den 80er Jahren, enge Wirtschaftsbeziehungen gehabt mit China. Und also in dieser Beziehung könnte man ja abschauen. Und sie haben es ja auch schnell sofort korrigiert. Die Wirtschaft ist schnell wieder in Schwung geraten, weil sie hat auch gestockt natürlich. Und zum Teil hat es auch Betriebe gehabt, die stillgelegt haben, weil die Restriktionen zu gross waren. Aber sie haben sie sofort wieder aufgetan. Und jetzt, wenn es einmal zu ausbricht, wieder in den Nicken, wird sofort wieder gehandelt.
Aber jetzt müssen wir ja gleich sagen, China hat ja sehr zentralistisch gehandelt, oder?
Ja.
Also nicht das föderale Modell, oder?
Nein, muss ich sagen, das ist jetzt der Vorteil in so einer Notsituation, zentralistisch handeln. Darum haben wir ja die Gesetze in den Notfällen, also im Kriegsfall, auch schnell zentralistisch. Das hat den Vorteil vom schnellen Handeln und wirkungsvoller Handeln. Überall wird es gleich gemacht. Aber es hat einen grossen Nachteil. Man handelt nicht der Situation gerecht. Also die Situation im Kanton Appenzell-Innerrhoden ist, denke ich, eine andere als im Kanton Genf. Und das kann der Zentralismus nicht berücksichtigen. Der sagt, es gehen alle Restaurants zu. Und er sagt vielleicht der Appenzeller, wieso? Ja, ich sag, wir haben ja gar keine Missstände in dieser Beziehung. Ja, aber zu Genf müssen wir es machen. Oder? Das ist der Nachteil, alles muss gleich sein. Aber jetzt kommt es eben zum Föderalismus. Wir haben in der letzten Sendung geredet, wir haben eine demokratische Struktur. Darum darf es keine Diktatur geben. Das Volk ist die oberste Instanz. Auch nicht das Parlament, sondern die Bürger. Das ist eine schweizerische Besonderheit, dass wir auch an Turnen gehen über Sachfragen, abstimmen die Direktdemokratie. Die zweite ist der Föderalismus. Das ist also so ein abstraktes Wort. Das heisst, in der Bundesverfassung, die Kantone sind souverän. Sie sind zuständig für alles, außer wenn es Bundesverfassung einschränkt. Dann nicht. Aber es ist also nicht so, dass man den Kantonen zuerst etwas gibt, damit sie souverän sind, sondern das ist der Ursprung. So ist die Schweiz entstanden, aus lauter souveränen Kantonen. Und wenn man den Föderalismus, das heisst die Wahrung der kantonalen Hoheit, dass Kantone etwas zu sagen haben, wäre die Schweiz gar nicht entstanden, wenn man das nicht gemacht hätte. Das kommt zum Ausdruck, dass auch die kleinsten Kantone zwei Ständeräte haben, Halbkanton einen, und die grössten auch nur zwei. Also der Kanton Zürich, der grösste Kanton, hat zwei. Und der Kanton Uri zum Beispiel hat auch zwei. Obwohl der natürlich viel kleiner ist. Das ist die Wahrung von dem Gebiet. Das ist übrigens in Amerika, ist der Senat auch so, oder? Der Föderalismus ist ganz wichtig, der ist ein bisschen untergegangen. Dass man sagt, die Kantone müssen entscheiden, weil Kantone sind dann näher beim Geschehen. Und jetzt werden natürlich die städtischen Regionen, die Linksgrünen, die wollen abschaffen. Mhm. Nach der
Konzerninitiative
haben die sofort gesagt, jetzt wollen wir Stände mehr abschaffen, das heisst den Föderalismus abschaffen, oder? Und heute braucht es Volksmehr, uns Stände mehr, und das hat einen Sinn.
Gehen wir nochmal zurück auf China. Jetzt haben wir aber gleich irgendwie die gelbe Gefahr, hat es ja schon geheissen, glaube ich, 60, 70 Jahre.
Sind da sind noch die Japaner gemeint gewesen.
Ja, ja. Also, noch nicht Chinesen haben sie.
Nein.
Und jetzt ist natürlich die Bedrohung durch China stärker geworden, oder? Nehmen Sie das also?
Ja, an? Natürlich. Und zwar einfach wegen dem. Sie sind wirtschaftlich enorm.
Ja, aber sie haben Amerika praktisch überholt, oder?
Ja, das ist halt, ist ja klar, das ist das gleiche wie Japan da. Sie haben unten angefangen. Und mit einem riesen Eifer, wo sie ein bisschen aufgetan haben, nach dem Kommunismus, Anfang 80er Jahre.
Jetzt, wo sie gegangen sind, ja.
Ja, haben sie gesagt, also da ist, wo sie jetzt ganz fortschrittlich waren, amerikanische Methode der Wirtschaftspolitik gehabt, bei aller Diktatur im Politischen. Politisch sind sie Partei Kommunisten. Aber wirtschaftlich haben sie gesagt, wir müssen auftun. Wir müssen schauen, dass die Leute selber Eigentum haben können. Wir müssen schauen, dass die investieren können, dass sie den Gewinn machen können und so weiter. Und mit dem, und dann sind es Chinesen. Chinesen sind fleissig. Die sind fleissig. Sie sind auch innovativ. Das darf man nicht unterschätzen.
Ja, man sagt ja immer, sie kopieren alles, oder?
Natürlich, am Anfang, das war mit den Japanern auch gewesen, da hat man immer gesagt, die kommen und fragen alles und fotografieren alles, oder? Und das ist ja klar, man holt es dort, wo man es findet, oder? Wenn wir das zulassen, dass sie kopieren, dann kopieren sie halt. Aber sie sind auch eigenständig heute in der Forschung und Entwicklung und bieten auch die Stirne gegen grösste amerikanische Konzerne. Also ich sehe das in der Breitbandtechnologie und so, die sind also auch technologisch vorne. Und jetzt, wenn einer wirtschaftlich stark wird, wie die, also ich sehe es im Autobereich, sind die Anfang 80er Jahre noch neu gewesen. Da sind die ersten Europäer, VW, haben Fabriken gebaut in China, um ein Auto zu produzieren für China. Heute ist Chinas Nummer eins. Ist stärker als Japan und ist stärker als Amerika, stärker als Europa. Die haben so einen Dreif draufgelegt, oder? Schon das meiste mit europäischen und amerikanischen Autotypen sind die ersten gewesen. Aber Autosalon und so weiter sind in China. Und sie haben einen Vorteil. Sie haben einen riesigen Heimwert. Die haben allein 1,3 Milliarden, die können kaufen. Die brauchen nicht. Wir haben nur 8 Millionen, wo du etwas machst für die Schweiz, oder? Die haben 1,3 Milliarden. Und die sind auch gar nicht in Wirklichkeit so angewiesen auf einen Markt ausser dran. Und jetzt haben sie viel Geld, weil es so gegangen ist. Die Chinesen sind immer sparsam gewesen. Sind ein bisschen ähnlich wie die Schweiz, so fleissig und sparsam. Und
Sie haben ja mal gesagt, mit den Chinesen sind sie eigentlich immer besser ausgekommen als mit den Amerikanern.
Ja, ich habe mit den Chinesen eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Es ist kompliziert natürlich, komplizierter als mit den Amerikanern. Bis man im Geschäft ist, braucht es einiges. Und, aber wenn man mal das Vertrauen hat und das Vertrauen nicht missbraucht, hat man es mit den Chinesen gut. Dann spielt die persönliche Beziehung eine gute und eine grosse Rolle. Vor allem unter den älteren Leuten, weil die führenden Leute sind immer alt, das ist in Asien so, oder? Und die bauen auf der Erfahrung, oder? Und das China, und jetzt die Angst, also zum Beispiel, die kaufen ja Firmen auch.
Aber das
ist im Tagesanzeiger,
grossen Artikel, ja. Gut. Ist die Angst berechtigt, ja?
Ja, natürlich ist die immer berechtigt. Das ist ja mit den Amerikanern, mit den Japanern. Die Amerikaner kaufen auch Firmen. Ich habe von den Chinesen, die Firmen kaufen, in Bezug auf Beschäftigungslage weniger Bedenken. Weil Chinesen entlassen nicht so schnell Leute wie die Amerikaner. Das ist einfach die amerikanische Mentalität. In Amerika hire and fire, oder das ist Mentalität. Und der Chinese ist nicht so. Der hat ein bisschen eine ähnliche Art, auch wie die Schweizer. Also, wenn dort die Leute schauen. Aber, was natürlich eine Gefahr ist, wenn sie Firmen kaufen mit einer hohen Technologie, dass sie die Technologie mitnehmen und dann die dann installieren. Nur muss man also sehen, auch die höchste Technologie kann man nie verhindern, dass ein anderer das auch macht. Ich sehe das bei uns. Wir haben ja die ersten Anlagen für Synthesefaserproduktion gemacht. Die haben heute uns nicht mehr nötig. Die haben eigene Forschungsinstitute und alles. Das ist für den Anfang ist das gut gewesen. Und das ist, wenn man sagt, man müsse Kontrolle machen über den Erwerb der Firma, habe ich nichts dagegen, wenn man das weltweit macht, aber nicht nur für einen Staat. Für andere gilt das auch. Und da kann man ja Minimalbedingungen machen, dass man sagt, also wenn man sagt, ihr könnt hier Mehrheit kaufen von der Firma, dann müssen sie ja im Land dazu zulassen, weil das ist ja
ein
langer, entscheidender Punkt, oder? Und China hat natürlich lange Restriktionen gehabt, man konnte keine Mehrheit erwerben. Heute sind sie ein bisschen offener, aber es ist auch noch nicht ganz frei.
Also, besten Dank, Christoph Blocher von Dürrenmatt. Bis China haben wir damals diskutiert, mal Themen ein bisschen abseits von der Aktualität. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis dann.